Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Unser Thema heute, eine runde Sache, wie Round Tools zum Gamechanger werden. Ja, wir kennen das aktuell alle, Lieferkettenprobleme, steigende Kosten, Nachhaltigkeitsdruck. Fertigungsunternehmen stehen heute vor einer enormen Herausforderung. Doch was, wenn es einen Weg gäbe, Werkzeuge zu bekommen, die nicht nur zuverlässig verfügbar sind, sondern auch maximale Standzeiten, globale Konsistenz und einen reduzierten CO2-Fußabdruck bieten? Genau darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Und das ist Global Product Strategy Manager bei Ceratizid, Steffen Bauer. Er nimmt uns mit hinter die Kulisse des Produktionsstandortes Balzheim. Er verrät uns, wie die Änderung winziger Details in der Geometrie eines Werkzeuges den Unterschied zwischen Standard und High Performance machen. Und warum die Kontrolle über die gesamte Lieferkette vom Hartmetallpulver bis zum fertigen Werkzeug ein echter Gamechanger ist. Steffen war, glaube ich, schon zweimal im Podcast und ich freue mich sehr, dass er heute wieder mit dabei ist. Und euch viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo Steffen, schön, dass es geklappt hat.
Hallo Harris.
Sag mal, ich habe gerade nachgedacht, wie lange ist das her? Du hast ja, glaube ich, schon zwei Episoden, haben wir schon gemeinsam aufgenommen. Also ein alter Bekannter, aber das sind mehr als zwei Jahre her, glaube ich.
Definitiv. Ich glaube, das sind circa vier Jahre, wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Ja?
Vier Jahre? Ja. Warum kommst du denn erst jetzt wieder zu uns?
Ich weiß nicht, ich hab den Nopper, du bist los, die Augen verloren und hab keine Einladung mehr bekommen, also keine Ahnung, ja. Nee, aber ich musste mich selber, glaube ich, auch nochmal wieder ein bisschen finden und habe mich auch wieder repositioniert in der Ceratizid und jetzt ist, glaube ich, wieder an der Zeit, da mal wieder richtig
und ich
Gas
hab,
zu geben.
Ja, ich habe Norbert immer gesagt, sag mal, der Steffen, ist der noch bei euch? Er sagt, ja klar, den müssen wir unbedingt mal einladen, aber die Liste war so unglaublich lang. Aber jetzt haben wir es natürlich endlich wieder geschafft, worüber ich mich freue. Und wir haben auch ein spannendes Thema. Der Norbert sagte mir, wir sprechen heute über Round Tools. Ganz ehrlich, mir sagt das erstmal gar nichts, aber du wirst uns da heute erhellen, oder?
Mhm, definitiv. Kann ich dir ein paar Insights erzählen und euch natürlich, ja.
Ja, okay, aber die Insights, die wir am Anfang brauchen, die starten wir mit unserer ersten Rubrik. Und das ist
der Blickwinkel.
Wie immer der Blickwinkel, den kennst du wahrscheinlich noch gar nicht. Du kennst nur unsere AB-Fragen, oder?
Mhm, genau.
Wir haben es ein bisschen schwieriger gemacht. Du kriegst von uns einen Halbsatz. Du darfst den gerne vervollständigen. Und wenn du Lust hast, kannst du den auch noch erläutern. Mhm. Okay, bereit? Mhm. Los geht's. So fühle ich mich bei der Markteinführung eines neuen Werkzeuges.
Ja, ich bin natürlich immer sehr gespannt, wie das Werkzeug von den Kunden angenommen wird, wie das Feedback ist, natürlich vom Kunden und von unserem Vertrieb. Und es ist immer eine spannende Zeit, wenn so ein neues Produkt auf den Markt gebracht wird.
Weißt du das schon vorher, ob das was wird oder nicht?
Ja, also ich habe schon mal ein gutes Bauchgefühl und man weiß natürlich, wenn man das Werkzeug schon entwickelt, wenn man die Idee aufs Blatt Papier bringt, ob das ein Erfolg wird oder nicht. Aber wir haben natürlich auch Ziele und ein unerfolgreiches Produkt macht auch keinen Sinn, auf den Markt zu bringen.
Ja,
also das ist natürlich schon in der Produktentstehung und bei der Idee muss schon klar sein, ob das erfolgreich wird oder nicht.
Okay, aber dann ist es dann auch schön zu sehen, wenn man tatsächlich vom Kunden das Feedback bekommt, genau, und der sagt, hey, super, ich bin total happy.
Also wenn der Kunde dann anruft und sagt, ich bin total begeistert, ihr habt vierfache Standzeit erreicht oder doppelte Standzeit, das Werkzeug läuft prozesssicher, dann ist das natürlich Erfolgsgefühl, ja, und dann fühlt man sich natürlich auch wirklich richtig gut.
So ein bisschen Analogie vielleicht auch zum Sport. Wenn ich jahrelang trainiere und darf das Turnier nicht spielen, ist auch doof. Man will ja auch mal gewinnen.
Definitiv.
Okay.
Man geht ja auf den Platz zum Gewinnen, ja.
Wenn ich eine Superkraft für meinen Job wählen könnte, eine, die du noch nicht hast, dann wäre das?
Die Superkraft wäre, dass ich mich gerne beamen könnte.
Um Zeit zu sparen?
Um Zeit zu sparen, um möglichst vielen Kunden zu helfen, viel Input zu generieren, für mich selber Erfahrung zu sammeln. Und ich glaube, das wäre schon richtig cool, sich schnell nach Indien oder schnell nach USA zu beamen, um Kunden zu besuchen und Prozesse zu optimieren und sich das im Detail also anzuschauen.
Ich habe mich das immer gefragt bei Star Trek, ist so ein Beam-Vorgang, fühlt er sich gut an? Oder ist das, ist das so, wo man denkt, oh, nicht schon wieder und weg und dann kommst du da an, total malat. Mhm. Gibt es denn da auch so was wie Jetlag, also ein Beamlag, wenn du in Indien ankommst?
Hast du nie probiert. Also kannst du nicht sagen. Ich kenne nur den normalen Jetlag, ja. wenn ich in den USA nach 13 Stunden ankomme.
Ja. Der Steffen ist nämlich nebenberuflich auch Barista, hat mir ein Espresso gemacht und dann komme ich immer auf merkwürdige Ideen. Will ein Kunde das Geheimnis langer Standzeiten bei Zerspanungswerkzeugen wissen? Dann antworte ich ihm.
Das Geheimnis von langen Werkzeugstandzeiten ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Ja, das sind viele Faktoren, wo mit reinspielen am Ende des Tages, dass das Werkzeug wirklich eine gute Performance dann bei dem spezifischen Prozess beim Kunden dann realisiert. Ja.
In einem Schweizer Taschenmesser wäre ich?
Ein Tieflochbohrer.
Gibt's das im Schweizer Taschenmesser?
Weiß ich nicht.
Nein, du musst etwas aus dem Schweizer Taschenmesser nehmen. Pinzette, Lupe, Säge, Schere, großes Messer, kleines Messer, Kugelschreiber. Such dir was aus.
Ja, mein Schweizer Taschenmesser wird es einen Tiefluftbohrer geben.
Okay, warum möchtest du unbedingt dieser Bohrer sein?
Ja, 2007 hat Ceratizid den Tiefluftbohrer, nicht erfunden, aber auf den Markt gebracht. Mhm. Sehr erfolgreich. Und der Bohrer steht für mich heute noch als outstanding, ja. 50 mal D in die Tiefe zu bohren, prozesssicher, Stabilität. Da braucht man auch gewisse Vertrauen in das Werkzeug und der Tieflochbohrer steht für mich dafür.
Okay, ja. Wie groß wäre so ein Taschenmesser, wo so ein Bohrer mit drin ist?
Ja, gut, ein Taschenmesser 10, 50 mal D wäre 500 Millimeter plus Schaft wären wir dann bei 550 Millimeter, ja.
Den Link dazu packen wir gerne in die Shownotes. Es müsste ja mit KI eigentlich relativ einfach zu regeln sein. Wenn ich nach einem langen Tag mal so richtig abschalten möchte, mache ich was?
Da gehe ich raus in die Natur, ich gehe joggen, meine Standardrunde im Wald, circa 5 Kilometer, und da kann ich am besten abschalten. Ja.
Hast du Musik dabei?
Nein, ich möchte die Natur hören, ich möchte die Vögel hören, ich möchte den Wind hören. Das ist für mich ganz wichtig. Ja. Ich kann mit Musik nicht laufen. Ja.
Kein Smartphone dabei?
Nein,
nichts?
Nichts.
Nur Steffen und der Wald?
Ich track auch nicht meine Schritte oder meine Zeit. Ich laufe für mich.
100% Waldbad.
Ja, nicht gegen die Zeit.
Okay. Den größten Nutzen, den künstliche Intelligenz in Zukunft für uns haben wird, sehe ich in unserer Branche in folgendem Bereich.
Definitiv im Bereich Produktmanagement, da wo ich tätig bin. Market Research, also einfach auch nochmal sich aufzuschlauen, was der Markt so braucht. Erstmal ein bisschen Content zu generieren. Aber natürlich auch im Bereich Digitalisierung sehe ich da brutale Chancen, Prozesse auszuwerten und für sich da einfach nochmal gut Input zu generieren, um die richtige Entwicklungen im eigenen Haus zu starten. Ja.
Was macht man mit dem ganzen Zeitgewinn?
Sich auf andere Dinge konzentrieren. Ja.
Wie zum Beispiel?
Definitiv auf die menschliche Komponente. Ja. Also ich würde sagen, auf die Kommunikation im Team. Wir sind in der Matrix-Organisation, wir arbeiten global im Team zusammen. Und da darf das natürlich nicht zu kurz kommen, ja. Ich bin täglich in Austausch mit Indien, mit Asien, mit USA und die gewonnene Zeit kann man auch für Face-to-Face oder natürlich auch mit Teams-Meetings gewinnen und natürlich dann auch die Zeit dafür nutzen, ja.
Also stehst du der Sache KI erstmal positiv?
Definitiv.
Okay.
Ja. Man darf es aber natürlich nicht übertreiben, ja. Ja.
Wenn es im Job mal nicht so rund läuft, konzentriere ich mich erstmal auf?
Meine Familie.
Oh, gute Antwort.
Ja.
Sehr gut.
Also man muss sich dann vielleicht auch erstmal kurz ablenken, runterholen, eine Nacht drüber schlafen und meistens am nächsten Tag sieht es dann auch wieder die Welt ganz anders aus, ja.
Okay, das ist eine schöne Antwort. Dann lass uns doch direkt ins Thema einsteigen. Mhm, danke erstmal für den ersten Überblick. Du bist, wenn ich das richtig gelesen habe, seit 2012 bei Ceratizid. Mhm. Hast deine Karriere aber in dem Bereich schon 1998 begonnen?
Ja.
Wie ging das los?
Ja, 98 habe ich den Einstieg gemacht als Zerspannungsmechaniker, Geräte- und Feinwerktechnik und da habe ich wirklich den Spaß dran gefunden, sich mit unterschiedlichen Metallen auseinanderzusetzen. Natürlich die Freude an Zerspannungsmaschinen zu bedienen, also konventionelle Drehmaschine, Fräsmaschine und dann den Einstieg in die CNC-Bearbeitung. Da habe ich mega Lust drauf gehabt und eine Freude. Und damals bin ich schon im Bereich Werkzeugtechnik eingestiegen und habe dann Werkzeugschleifer von der Pike aus gelernt, ja.
Das sind ja fast 30 Jahre, Steffen.
Ja.
Großartig. Und Faszination ist noch immer da, wie man dir anmerkt. Und wie hat sich dein Blick in der ganzen Zeit jetzt auf die Round Tools, die wir jetzt gleich besprechen wollen, verändert?
Ja, man denkt ja immer, ja, das Ende ist irgendwann erreicht mit Prozessoptimierung, Standseite, die können nicht mehr besser werden. Aber ich spüre jeden Tag, die Maschine wird besser, Schleiftechnologie wird besser, Automatisierung wird besser, Qualität wird besser. Es entstehen neue Möglichkeiten, Schnellkanten zu präparieren, Schnellkantenverrundungen am Werkzeug anzubringen. Neue Beschichtungstechnologie wird entwickelt. Und ich kann mich immer wieder daran begeistern, die Grenzen zu versetzen und neue Werkzeuge zu entwickeln, wo immer besser werden, ja.
Jetzt haben wir schon so ganz selbstverständlich den Begriff Round Tools mit reingebracht. Kannst du für die, die jetzt nicht genau wissen, was Round Tools eigentlich ist oder was zu dieser Produktfamilie gehört, das nochmal in zwei Sätzen erklären?
Ja, im Prinzip Round Tools sind ganz einfach gesagt rotierende Werkzeuge mit einem Zylinderschaft am Schaftende und aus Vollhartmetall. Das sind Round Tools, ja.
Mhm. Wo werden die produziert bei euch?
Ja, an unterschiedlichen Produktionsstandorten. In Balzheim haben wir unser Lead-Werk. Da werden alle Schleiftechnologien entwickelt und werden dann quasi in unseren anderen Produktionswerken multipliziert. Aber auch in Balzheim haben wir unsere globale R&D für unsere Round Tools. Und da entwickeln wir neue Präzisionswerkzeuge, wo wir dann in andere Produktionsstandorte dann wieder skalieren, multiplizieren. Wir möchten einheitliche Prozesse, einheitliche Produkte. Die Saratizid geht jetzt quasi auf ein globales Produktportfolio über, dass wir weltweit die gleichen Qualitätsanforderungen bedienen können. Ja.
Also sagt ihr, euer Produktionswerk in Balzheim ist Global Lead?
Global Lead, genau.
Was macht den Standort so besonders?
Gut, besonders macht es für mich persönlich. Ich habe 2012 da begonnen als globaler Anwendungstechniker. Und ich komme aus der Region und es sind auch noch ein paar andere Wettbewerber, wo Round Tools produzieren. Und der ganze Beginn mit Round Tools bei der Saratizid ist quasi 2012 gestartet mit dem Joint Venture Günther Wirth, Saratizid, dann die Integration von Klenk-Werkzeuge, der Aerospace-Bereich in die Produktion. Und die Entstehung von Saratizid Balzheim habe ich miterlebt, ja. Das macht den Standard so besonders, ja. Und die ganze Massenproduktion von Günther Wirth von damals kann man sich gar nicht mehr vorstellen zu dem Produktionsstandort heute. Und Klenk quasi als Kompetenzwerk für Aerospace. Diese Produktionswerke in Kombination, das macht den heutigen Standort natürlich aus, ja. Dass man jetzt Massenwerkzeuge, normale 5xD-Bohrer, sage ich jetzt mal, in Masse herstellen können mit einer hervorragenden Qualität.
Okay, klingt unglaublich spannend. Wenn ich jetzt mal mitkommen würde und da so einen Tag verbringen dürfte, was würde ich da sehen, was würde ich mitbekommen?
Also in erster Linie würdest du sehr viel Schleifmaschinen sehen. Ja, wir haben roundabout 160 bis 170 Schleifmaschinen.
170?
Ja.
Wow.
Am Standort in Balzheim. Das ist schon mal sehr beeindruckend.
Was ist das für eine Fläche? Also wie stelle ich mir das vor? Muss ja riesig sein.
Ja, das ist eine große Fläche, ja, definitiv.
Ganz bescheiden. Oh, das ist eine große Fläche.
Ja. Und wir haben natürlich auch Ziele, den Standort weiter nach vorne zu bringen und auch global gesehen alle Produktionsstandorte nach vorne zu bringen.
Also wächst der Standort Balzheim immer noch? Also gibt es da noch Flächen, die beständig dazukommen?
Ja, es gibt noch unser altes Produktionswerk. B3 wird der genannt. Da war das alte Sinterwerk oder Presswerk für Hartmetallrohlinge, der ist noch komplett leer. Also wir hatten theoretisch noch Platz und aktuell machen wir auch die Versuche für unsere Smart Factory, wo wir quasi hochautomatisierte Schleifprozesse integrieren möchten, mannlose Fertigung, mannlose Qualitätskontrolle, alles robotergesteuert. Und da wird sich in den nächsten 2 Jahren noch einiges tun und es macht sicher Spaß dann auch, wenn du oder natürlich auch unser Außendienst oder unsere Kunden das dann anschauen können und da sind wir natürlich auch recht stolz.
Was würdest du denken, wenn ich da so den Tag verbringen würde? Was würde hängen bleiben? Was würde mich wahrscheinlich faszinieren, womit ich vielleicht gar nicht gerechnet habe als Außenstehender?
Also ich glaube, Meister würde hängen bleiben, wenn du mit den einzelnen Mitarbeitern redest an der Schleifmaschine. Jeder hat eine gewisse Begeisterung für das Schneidwerkzeug und eine Liebe zu dem Werkzeug, für das, was hergestellt wird. Und ich glaube, das wird bei dir auf jeden Fall hängen bleiben, ja.
Okay, also dass die alle mit Herzblut intrinsisch motiviert ihren Job machen. Und wenn wir jetzt so von der Hardware ausgehen, gibt es da auch irgendwas so Robotik-mäßiges, wo man sagt, wow.
Ja, die neue Smart Factory dann auf jeden Fall, ja.
Beschreib die mal kurz, was passiert denn da?
Jetzt haben wir unser Testfeld für die Smart Factory. Da steht eine Schleifmaschine. Und da läuft ein Roboter zu der Schleifmaschine, aber auch zur Messmaschine. Und die wird automatisch bestückt. Und da können wir 7 Tage die Woche, 24 Stunden mannlos fertigen. Ja.
Wow, da kommen wahrscheinlich ganz schöne Stückzahlen zusammen. Kannst du mal so ein paar Zahlen nennen, wie viele VRM-Fräser, Bohrer ihr im Jahr dort produziert? Kann man das überhaupt fassen?
Also letzten Monat haben wir am Standort Balzheim 293.000 Werkzeuge hergestellt.
Wow. Ist das alles schon voll automatisiert und läuft rund um die Uhr, um an solche Stückzahlen zu kommen?
Ja, also samstags haben wir auch eine Schicht und am Sonntag läuft quasi dann die Produktion weiter mit größeren Losgrößen, sodass wir Montag dann gleich wieder weiter produzieren können, ja.
Okay, wenn man jetzt mal so ein Gefühl dafür bekommen möchte, wie sahen das vor 20, 25 Jahren aus? Ähnliche Stückzahlen oder war das noch gar nicht möglich technologisch?
Das war technologisch theoretisch möglich, aber natürlich mit viel mehr Manpower. Die Schleiftechnologie hat sich brutal entwickelt. Die Roboter, wo in der Schleifzelle mit dazu oder angebracht sind, da kann man deutlich höhere Stückzahlen integrieren, teilweise bis zu 6000 Werkzeuge in einer Schleifmaschine. Und das bringt halt natürlich einen riesen Mehrwert, sodass man die Stückzahlen nach oben bringt. Ja. Mhm. Auch, sage jetzt mal, die nebengelagerten Prozesse versuchen wir immer mehr in die Schleifzelle zu integrieren. Das heißt, die Schneidkantenpräparation möchten wir zukünftig oder machen wir aktuell auch schon für die neue Monstermill ISOS-Familie, machen wir schon komplett auf der Schleifmaschine. Also das ist kein manueller Prozess mehr oder kein separater Prozess mehr. Das wird alles auf der Komplettbearbeitung fertiggestellt und das Werkzeug kann zum Beschichten. Und das fasziniert mich auch immer. Ein Rohling kommt rein, ein fertiges Werkzeug kommt raus, beschichten und dann geht es zum Kunden und Werkzeug ist einsatzbereit.
Da seid ihr wahrscheinlich auch mit den Stückzahlen relativ breit aufgestellt. Für welche Branchen produziert ihr die Werkzeuge in Balzheim?
Ja, grundsätzlich für alle Branchen. Das heißt für General Machining, Automotive, Medicine-Bereich natürlich auch und aktuell ein ganz großer Teil und wo ich auch mitbegleiten darf und bin ich auch recht stolz, ist der Bereich, wo auch deutlich wächst, der Bereich Consumer Electronics.
Okay, jetzt würde jeder sofort sagen, Smartphone, Laptop. Ist das so ein Bereich?
Ja, Smartphone und Smartwatch, Laptop, das sind die Bereiche, wo man auch Werkzeuge produzieren und wo das natürlich voll in den Bereich Consumer Electronics reingeht.
Jetzt darf ich zugeben, dass ich ein großer Fan der Tech World bin. Eher für den nischigen Player oder macht ihr das für die ganz, ganz Großen?
Also machen wir definitiv auch für die großen Player, ja.
Steffen, da ich großer Fan bin, natürlich sehr neugierig, gerade was die Produkte eines großen Herstellers angeht. Aber ihr seid ja nicht nur bei einem Hersteller vertreten mit euren Werkzeugen. Das heißt also flächendeckend über die meisten bekannten Produkte im Consumer-Bereich ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da mit Ceratizid-Werkzeugen gearbeitet wurde?
Ja, grundsätzlich in allen Bereichen und bei allen Herstellern sind wir vertreten, wo man unsere Werkzeuge finden kann und wo die zum Einsatz kommen. Ja, das sind unterschiedliche Werkstoffe. Wir reden hier von Titan, wir reden von Aluminium, wir reden von Plastik, Glasfaser, Kohlefaser, Werkstoffe. Die müssen wir alle in Einklang bringen und mit unserer Werkzeuggeometrie zu spannen.
Also, um es auf den Punkt zu bringen, ob ich jetzt ein Produkt von Samsung habe, von Huawei, von Apple und so weiter und so fort, you name it, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass da Ceratizid-Werkzeuge im Einsatz waren.
Da ist auf jeden Fall ein Teil von Ceratizid mit dabei.
Okay, also kann ich jetzt guten Gewissens eigentlich so in die ganze Palette reinlangen.
Genau.
Okay.
Und wenn du Details möchtest, eventuell zu deiner Smartwatch, dann kann ich dir nur ein paar Geschichten dazu erzählen, ja.
Tatsächlich? Mhm. Pass auf, wir machen das so. Beim nächsten Thema, wo wir in den Bereich Consumer Electronics nochmal reingehen, dürfen wir dich mal anrufen kurz mit einem spontanen Anruf?
Definitiv. Man kann sich gar nicht vorstellen, welche Anforderungen an eine Smartwatch gestellt wird, ja.
Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Auf kleinstem Raum, hochtechnologisch, da muss einiges passieren. Machen wir als kleinen Teaser. Steffen wird in einer der nächsten Episoden vielleicht nochmal als spontaner Anruf hinzukommen, wenn es gut passt. Und dann kannst du uns nochmal über das Thema Smartwatch-Werkzeuge für so ein Titangehäuse zum Beispiel berichten.
Mhm, gerne. Okay,
danke. Du bist ja als, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, Global Product Strategy Manager tätig. Schöner Titel. Hast du den selber ausgedacht? Oder?
Also ja, prinzipiell haben wir uns den selber ausgedacht. Haben wir gemeinsam als Team haben wir entschieden, welchen Namen wir möchten.
Muss ja auch irgendwie passen, ja. Ne, zu dem, was man tut. Du verantwortest sozusagen auf Deutsch, den gesamten Entwicklungsprozess vom Konzept bis zum Kunden. Das genau. Deckt das ungefähr ab. Mhm. Was heißt das konkret? Wo bist du immer involviert?
Im Prinzip bin ich in jedem Prozessschritt involviert und das macht im Bereich Produktmanagement sehr spannend. Ja. Also man ist von der ersten Produktidee involviert, also teilweise gehen wir ja vom Produktmanagement auch mit raus zum Kunden, hören uns die Probleme beim Kunden an und dann entsteht ja im Endeffekt dann auch die Idee, was wir aufs Blatt Papier bringen, ja, und dann den Input weiterzugeben Richtung R&D. Mhm. Und dann quasi die ersten Prototypen zu fertigen, da ist man dann auch mit dabei. Man begleitet die Simulation in der Produktion im Shopfloor und dann natürlich die Konstruktion, Zeichnungserstellung. Wir begleiten die ersten Versuche. Das ist natürlich auch ein spannender Moment, wenn das erste Werkzeug zum Einsatz kommt in der R&D. Und dann geht man mit den ersten Prototypen dann schon raus zum Kunden und man sammelt erste Erfahrungen und dann definiert man gemeinsam das Portfolio, wenn es ein Standardprodukt wird. Wir sind auch verantwortlich für das komplette Standardportfolio und dann den Go-to-Market gemeinsam mit dem Marketing, ja, und mit unserem Sales-Team.
Ja, wahrscheinlich mit deiner Erfahrung aus fast 30 Jahren hast du ja auch so einen globalen Blick, also von der Pike auf gelernt. Mhm. Da hast du wahrscheinlich auch zu allen Bearbeitungsschritten in dem ganzen Prozess einen Take, wo du sagst, hey, das können wir vielleicht hier noch besser machen und so weiter und so fort, um am Ende zu einem möglichst produktiven Ergebnis zu kommen.
Definitiv, ja. Also da braucht man natürlich schon ein bisschen Gefühl, ja, für sowas. Funktioniert das? Ist vielleicht das Werkzeug an dieser Stelle ein bisschen zu schwach? Können wir das noch ein bisschen anders machen? Können wir vielleicht eine andere Schleifscheibe wählen? Ist die Oberfläche am Werkzeug ausreichend oder müssen wir dann jetzt noch ein bisschen optimieren und die Oberfläche verbessern, ja?
Lernst du denn in jedem Projekt auch immer noch neue Sachen dazu?
Ja, definitiv.
Täglich?
Täglich. Täglich vielleicht nicht, aber ja, bei jedem Projekt, bei jedem Kundenbesuch lerne ich was dazu, definitiv, ja.
Ja, letztendlich, du hast gerade Kunde gesagt, eigentlich geht es ja auch immer nur darum, dass bei der Entwicklung von Werkzeugen der Kunde maximal profitiert. Mhm. Also ich denke mal, das ist so Top One bei euch. Dann geht es dann immer um Performance, höhere Standzeiten. Wie gelingt euch das? Ihr habt das natürlich immer im Hinterkopf, aber ihr müsst ja auch einen wirtschaftlichen Aspekt berücksichtigen. Wie kriegt ihr denn da so die Kombination hin?
Ja, das ist natürlich ganz wichtig, auch in der heutigen Zeit. Man wird immer konfrontiert vom Kunden, ja, der Wettbewerb, der Preis und aktuell kaufen wir das Werkzeug um diesen Preis. Aber aus dieser Diskussion müssen wir ein bisschen rauskommen, ja. Ganz, ganz wichtig, ja. Und man muss dem Kunden einen Mehrwert bieten. Wichtig ist, dass man die Faktoren wie Zeitspannvolumen mit reinbringt, Kost per Part Kalkulation, dass man wirklich den Kunden in die Richtung bringt. Die Werkzeugkosten beim gesamten Zerspannungsprozess sind ungefähr 3%, ja, plus minus 1%, je nachdem, was man für Bauteile zerspannt und welche Werkstoffe. Und wenn man die gesamtheitliche Betrachtung macht vom Bearbeitungsprozess, dann kann man richtig Geld sparen, ja. Also wenn man die Bearbeitungszeit um 20% reduziert. Also der Einfluss Werkzeugkosten ist so gering und die Denke muss beim Kunden rein, dass man ganzheitlich den Prozess betrachtet und lieber die Bearbeitungszeit reduziert und somit dem Kunden Mehrwert bietet. Ja.
Wo hat man denn da einen Anpack? Wo fangt ihr an, um zu optimieren pro Kunde? Kannst du uns mal so ein, zwei Beispiele geben?
Ja, zum einen ist die Standzeit nach oben zu bringen, ja. Also wenn man die Standzeit verdoppelt, dann hat der Kunde am meisten gewonnen, ja. So kann er ein Faktor die Kosten reduzieren an seinem Bearbeitungsprozess. Und zum anderen ist natürlich vielleicht andere Werkzeugkonzepte zum Überdenken, ja. Vielleicht hat der Kunde aktuell ein vierschneidiges Werkzeug im Einsatz. Aber wenn es hybride Bearbeitungen sind, Schrubber, Schlichten oder Semi-Finishing, dann kann man auch den Prozess anschauen und sagen, wäre es vielleicht besser mit einem fünfschneidigen oder sechsschneidigen Werkzeug, um so die Bearbeitungszeit deutlich nach unten zu bekommen. Mhm. Ja? Also das gibt viele Ansatzpunkte, um dem Kunden einen Benefit zu bringen, ja. Mhm.
Ist ein absolut komplexes Thema und wahrscheinlich auch immer individuell zu beleuchten. Aber was würdest du jetzt einem Fertigungsunternehmen, es hören ja auch viele zu, raten, wenn sie ihre Produktionskosten wirklich effizient senken wollen? Erstmal mit dir in Verbindung treten und dann von der Pike auf mal schauen, wie kriegen wir das günstiger hin? Oder gibt es da erstmal noch andere Ansätze, die man vielleicht auch direkt umsetzen kann?
Ja, also im ersten Schritt mit unserem Außendienst in Kontakt treten. Unser Außendienst hat ja auch sehr viel Erfahrung im Bereich Prozessoptimierung. Und dann natürlich kann der Außendienst gerne mit mir in Kontakt treten. Direkt Umsetzer kann der Kunde natürlich auch selber, ja. Er muss die Prozesse definitiv selber nochmal begutachten. Sind die Schnittdaten die richtige, wo er gewählt hat für den Bearbeitungsprozess? Sind die wirklich schon ausgereizt? Da kann er direkt andere Parameter in seiner Maschine implementieren und Prozesse optimieren, ja.
Hast du vielleicht da aus dem Bereich mal so eine kleine Success-Story? Gibt es irgendwas Berichtenswertes, wo du sagst, ja, da ist uns das besonders gut gelungen? Gibt es da eine Story?
Ja, also im letzten Podcast war ja auch Leuka mit Gast und das war schon auch faszinierend und etwas.
Titan war das, ne?
Titan,
ja, genau. Titan im Griff. Ich glaube, Episode 113, also noch relativ jung. Mhm. Dieser Fräser gewährleistet hohe Standzeiten und stabile Prozesse.
Ja, also das war für mich schon sehr einleuchtend, ja. Und da nochmal die Grenzen zum Verschieben vom Machbaren und unser Wettbewerber hat eine Standzeit von ungefähr 240 Minuten, nicht immer prozesssicher. Und wir haben dann schlussendlich mit unserem neuen Monster Mill ISOS 480 Minuten prozesssicher erreicht. Und das war dann schon beeindruckend. Aber bis wir an der Stelle waren, war schon am Anfang, hatte man eine Bruchlandung. Also ich bin natürlich mit breiter Brust zum Kunden gefahren. Ja. Wir nehmen den Unifräser und setzen den allein, um zu schauen. Und dann hatten wir 60 Minuten Standzeit. Also da war ich dann schon etwas schockiert. Aber mit Michael Wuchertz sind wir heimgefahren und haben gesagt, das lassen wir so nicht sitzen, ja.
Ja, klar. Also. Aber das ist auch, glaube ich, der ganz normale Prozess, also Try and Error. Du musst natürlich auch Dinge ausprobieren. Du musst in der Theorie natürlich versuchen zu vermeiden, dass die Dinge passieren, aber du lernst doch aus so einer Situation wesentlich mehr, definitiv, als wenn du das theoretisch irgendwie am Schreibtisch ausgedacht hast.
Ja, und auch, klar, in unserem R&D-Umfeld, das sind immer sehr gute Bedingungen, das sind immer die gleichen Bedingungen, wo die Werkzeuge eingesetzt werden, aber beim Kunden hast du halt andere Bedingungen und da ist es ganz wichtig, dann die Prozesssicherheit zu gewährleisten, ja. Und im zweiten und dritten Ansatz mit den weiteren Prototypen haben wir dann auch deutliche Steigerungen dann erzielt, dass das natürlich dann die doppelte Standzeit ist, wie gegen unseren Wettbewerber, das haben wir natürlich dann nicht erwartet, ja. Und das Werkzeug kommt jetzt wirklich sehr, sehr gut an. Gestern schreibt mir ein Kollege auf LinkedIn, ein Händler in Indien, you have developed really a good tool, yeah. Your new Monstermill ISOS is a great tool, yeah.
Ja, das ist doch ein Feedback, was einen freut. Und ja, das motiviert auch dann wahrscheinlich auch weiter in dem Bereich zu forschen und zu arbeiten. Waren das denn konkret auch die Anforderungen, die der Kunde hatte? Oder hat er einfach gesagt, Leute, macht mal besser?
Am Anfang war der O-Ton vom Kunden, ja, lasst doch die mal von Ceratizid probieren, das wird eh nichts.
Tatsache.
Ja, also so war eigentlich der O-Ton. So
negative Motivation.
Ja, genau. Das war eher die negative Motivation, wo ich gesagt habe, ja, das kriegen wir hin.
Aber das ist doch genau euer Thema, oder? Also klappt nicht, gibt's bei euch nicht. Da geht ihr dann erstmal medias res, überlegt, hey, kann man das machen oder nicht? Und wenn ihr es dann anfangt, dann wollt ihr das natürlich auch zum Erfolg bringen in irgendeiner Form. Da ist so ein kleiner Rückschlag natürlich, kommt da ungünstig, logischerweise. Aber dann ist das wahrscheinlich so ein Step, wo ihr sagt, nee, jetzt erst recht.
Genau.
Warte mal ab. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mhm. Habt ihr das öfter bei Kunden, dass die erstmal sagen, ja, ja, hier die von Ceratizid, die denken auch, die könnten alles. Lasst die erstmal machen, das klappt überhaupt nicht. Müsst ihr öfter mal so einen Fertigungsbetrieb auch überzeugen, weil der Klassiker, ich habe es im anderen Podcast schon gesagt, das machen wir immer so, geht gar nicht besser.
Ja, Sandro Leone zum Beispiel und unseren Außendienstler, der hat uns angerufen, er hat einen Kunde, der zerspannt auch hochwarmfeste Materialien. Er hat ungefähr 80 Bauteile Standzeit und der Sandro hat gesagt, ja, wenn es gut läuft, schafft er 100 Bauteile. Und nach 4 Tagen hat der Kunde den Fräser aus der Maschine genommen. Sandro, ihr habt 400 Bauteile erreicht.
Aha, ja. Was sagt ein Kunde dann?
Ich stelle sofort um. Das Werkzeug muss ein Tulomat rein.
Der hat bestenfalls schon ein Tulomat.
Der hatte ein Tulomat zufällig, ja. Und das war echt eine coole Geschichte und ein sehr gutes Feedback, ja.
Ja, also Tulomat für alle, denen das jetzt nicht sagt, Werkzeug Ausgabesystem. Erinnert so ein bisschen an so einen Getränkeautomaten. Gibt's auch schon Podcast-Episoden zu. Packen wir gerne nochmal den Link in die Shownotes, weil für uns ist das gang und gäbe, Tulomat. Der steht dann da vor Ort und wird dann dementsprechend bestückt und dann sagt, nee, also jetzt brauchen wir dieses Werkzeug hier, genau, weil ich möchte ja möglichst wirtschaftlich und effizient arbeiten. Jetzt hast du es schon mehrfach gesagt. Das Erste, was der Kunde sagt, ist Standzeit. Das ist natürlich immer so ein großes Thema. Gibt's noch andere Möglichkeiten, die Standzeit zu optimieren? Gibt's vielleicht spezielle Anforderungen, vielleicht auch an Werkzeughalter etc.?
Ja, genau. Also das hatten wir auch bei der Leica-Geschichte herausgefunden. Der Werkzeughalter spielt eine elementare, wichtige Rolle, um die Standzeit nach oben zu bringen. In den meisten Fällen, und das ist bei vielen Kunden auch im Kopf drin, ein Weldon-Halter ist genügt und ist ausreichend für die Anwendung. Ja. Weldon-Halter ist ein ganz normaler Werkzeughalter mit seitlicher Schraube. Gibt es seit sehr, sehr vielen Jahren, also Jahrzehnten am Markt. Wird sehr gerne hergenommen, weil er relativ günstig ist, ja. Aber wenn es wirklich um die Bearbeitung geht von hochwarmfesten Werkstoffen, spielt der Werkzeughalter eine sehr, sehr wichtige Rolle. Der muss eine hohe Rundlaufgenauigkeit erzielen. Er muss dämpfende Eigenschaften haben. Also zum Beispiel im Vergleich zum geschrumpften Halter ist es zu starr, ja. Die Schwingungen gehen direkt in die Werkzeugmaschinenspindeln und am Ende zerstören wir Maschinenspindel, aber auch das Werkzeug, ja. Und mit unserem Zentropé-Halter haben wir einfach sehr, sehr gute dämpfende Eigenschaften und da werden wir auch nächstes Jahr Zentropé-Upgrade-Version auf den Markt bringen, wo dann auch noch die Auszugssicherung integriert ist, ja.
Okay.
Speziell für diese Kunden, ja.
Also in allen Bereichen ist Qualität das höchste Gut. Mhm. Da frage ich mich in dem Kontext, jetzt produziert ihr in Balzheim hohe Stückzahlen und so weiter und so fort. Aber ihr wollt doch die gleichbleibende Qualität dann auch international haben. Wie gewährleistet ihr das, wenn ihr an verschiedenen Standorten produziert, dass die Qualität auch tatsächlich immer gleichbleibend ist?
Ja, also in erster Linie haben wir ein sehr gutes SAP-System in der Ceratizid-Blanzi-Gruppe. Da sind alle Dokumentationen, Qualitätsanweisungen hinterlegt. Und an jedem Arbeitsplatz in der Produktion haben wir ein Dashboard und das sind alle Unterlagen zur Verfügung. Und somit können wir die Qualität weltweit garantieren, ja.
Zu 100%. Okay, da laufen da die richtigen Systeme im Hintergrund. Und wie macht ihr das mit den Stückzahlen? Also Verfügbarkeit ist da so ein Faktor. Gibt es dann auch schon mal so einen Augenblick, wo ihr sagt, nee, ist nicht mehr an Lager, können wir nicht mehr so schnell produzieren, gibt uns mal ein halbes Jahr?
Nee, also durch das, dass wir die komplette Wertschöpfung im eigenen Haus haben, kann sowas nicht passieren, dass wir ein halbes Jahr nicht lieferfähig sind. Wir haben ein sehr, sehr gutes Central Material Planning Management und somit haben wir eine sehr gute Disposition von unseren Werkzeugen, von unseren Bedarfen. Somit können wir das gewährleisten, dass wir immer eine sehr, sehr hohe Verfügbarkeit von unseren Produkten haben.
Eine Sache, die das natürlich nicht einfacher macht, Anspruch an Nachhaltigkeit, Recyclingprodukte ist bei euch auch ein großes Thema. Wie gut konntet ihr das in den Produktionsprozess implementieren? Ist das immer noch eine große Hürde oder gehört das einfach zum guten Ton dazu?
Also das ist eine strategische Entscheidung natürlich und wir werden weiterhin neue Produkte entwickeln, wo Repowdered Carbide drin ist. Und das ist die Zukunft, ja, wo wir unser Produktportfolio hin entwickeln möchten. Aktuell haben wir im Bereich Wound Tools 25% von unseren Werkzeugen sind schon mit Upgrade recyceltem Material und die stehen in der Leistung in nichts nach. Die sind teilweise, oder die sind besser, ja, von der Qualität, ja, wie normales hat. Also bisheriges Hartmetall, wo wir bei diesen Produktgruppen eingesetzt haben.
Haben wir ja auch schon auf AMB und EMO präsentiert, dass genau, größtenteils auch die Produkte tatsächlich besser sind. Das ist wahrscheinlich immer so eine Mehr, dass man denkt, ja, wenn die nachhaltiger sind, dann sind die vielleicht auch qualitativ schlechter. Was bringst du diesen Argumenten entgegen?
Mit unseren neuen Recyclingprozessen können wir Downcycling machen, aber auch Upcycling. Also wir haben in unserem neuen Upgrade Hartmetallsorte CTGS20Y 99% Repowdered Carbide und es ist wie Frischmaterial, wie Originalqualität.
Mhm. Jetzt hast du gerade schon genannt CTGS20Y. Kannst du uns noch andere Beispiele geben, wo gerade diese Upgrade Carbide Werkzeuge mit dabei sind?
Ja, in unserem S-Cut verwendet man diese Hartmetallsorte, aber in unserem Aluline Ripper haben wir auch diese Hartmetallsorte speziell entwickelt für den Aerospace-Bereich. Aber auch in unserer neuen Bohrerfamilie, WTX Uni, WTX Quattro, verwenden wir die CTGS20Y-Sorte.
Ja, jetzt Nachhaltigkeit ist ja wahrscheinlich in den meisten Köpfen damit verbunden, wird teurer. Wie verhält sich das bei euren WTX Uni-Serien? Also muss man da ein bisschen tiefer in die Tasche greifen oder relativiert sich das wieder darüber, dass diese Werkzeuge vielleicht doch performanter sind?
Die Werkzeuge bietet mir zum gleichen Preis an als das Vorgängerwerkzeug. Ja. Also durch das, dass wir die Recyclingprozesse und dass wir den Hartmetallschrott auch einzeln sammeln bei unseren Kunden. Also hier zur Info, wir haben letztes Geschäftsjahr um die 45 Tonnen Hartmetall bei Kunden über die Ceratizid Deutschland eingesammelt. Haben wir sehr, sehr gute Qualität, Ausgangsqualität und somit haben wir die Recyclingprozesse im Griff und können Upcycling machen und Frischware erzeugen durch Recycling.
Okay, und teurer in dem Falle nicht wirklich?
Nein, nicht teurer.
Was mir in den Kopf kommt, wir haben es ja eben schon kurz angesprochen, Consumer Electronics, ein großer Hersteller von Smartphones, bietet ja auch immer an 100% recycelbar und so weiter und so fort. Das ist ja ein Verkaufsargument. Gehst du da so mit? Das heißt also Aluminium in Unibody-Gehäusen, geht das wirklich komplett zurück und wird wieder geupcycled?
Nee, das ist wirklich so. Die machen nicht nur Werbung damit und reden davon. Die Smartphones wurden auseinandergebaut und das Aluminium wird wieder eingeschmolzen, ja.
Tatsächlich.
Das ist der wichtige Rohstoff für die Neuproduktion von den.
Ist es vielleicht nicht sogar so, dass es sich gar nicht lohnt und dass man den Rohstoff einfach neu einkauft und dann die Smartphones so wieder baut? Oder ist das Recycling wirklich auch wirtschaftlich eine vernünftige Sache?
Definitiv. Also ist wirtschaftlich eine gute Sache, aber auch für die Umwelt eine sehr, sehr gute Sache. Also ja, man muss den Rohstoff ja nicht abbauen und das Metall.
Hundertprozentig. Wo wir gerade nochmal bei Consumer Electronics sind, was gibt es da noch in dem Bereich? Habt ihr noch woanders irgendwie, gibt es noch Bauteile jetzt außer Smartphones, wo man eure Werkzeuge wiederfindet in der Bearbeitung?
Ja, also im Bereich Computer normale Laptops finden wir unsere Werkzeug. Auch natürlich an Smartwatch können wir unsere Werkzeuge finden.
Du guckst gerade auf
deine Uhr, ja.
Also das könnte sein, dass diese Uhr tatsächlich...
Diese Uhr ist mit unseren Werkzeugen bearbeitet.
Meine?
Deine.
Also zu 100%?
Nicht zu 100%, aber ein Teil von den Finish-Bearbeitungen kommt von Ceratizid.
Da freue ich mich, dass ich auch Ceratizid damit supporte, damit mit meinem Kauf. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ich frage mich auch immer, wie das mit der Präzision so gut funktioniert. Also da gibt es ja keinerlei Spaltmaß oder irgendetwas. Gibt es da noch einen hohen Ausschuss? Oder wenn die Maschine einmal steht, produziert man da fröhlich durch und alles ist gut?
Man muss sich ja vorstellen, und ich glaube, das wissen auch nur wenige Leute, es werden täglich 3,4 Millionen Geräte hergestellt. Also Handys.
Wow.
3,4 Millionen.
Aber wir haben doch alle schon eins.
Wenn wir von dem bekannten Hersteller reden, der produziert ungefähr 500.000 bis 550.000 Geräte pro Tag. Das heißt, pro Minute 350 Stück.
Mal 1.500 Euro lohnt sich.
Lohnt sich. Definitiv. Und der durchschnittliche Verkauf liegt bei über 600.000 Geräten am Tag. Also die produzieren jetzt noch zu wenige. Also der Bedarf ist steigend und man kann sich gar nicht vorstellen, wie das Werkzeugpotenzial, wie hoch das ist. Ja. Also man rechnet bis 2028 von 1,2 Milliarden Euro nur Werkzeugpotenzial.
Wow.
Also da ist nur Luft nach oben.
Vielleicht nochmal zum Werkzeug zurück. Welche besonderen Eigenschaften brauchen diese Werkzeuge gerade im Consumer-Bereich? Sind das andere Anforderungen?
Prinzipiell sind es die gleichen Anforderungen wie bei einem konventionellen Werkzeug für einen General Machining Kunden. Aber die Werkzeuge sind extrem drauf getrimmt auf die kleinen Details. Also was wir vorher auch geredet haben, ja, es muss das richtige Hartmetallsubstrat ausgewählt werden. Wir reden hier von Mikrowerkzeugen, Durchmesserbereich von 0,5 bis 6 Millimetern. Also 6 Millimeter ist jetzt kein Mikrowerkzeug mehr, aber so der größte Teil liegt zwischen 0,5 und 3 Millimeter. Formwerkzeuge, 5 μ Genauigkeit. Also man muss dann schon drauf schauen, wie gesagt, das richtige Hartmetallsubstrat, die Geometrie muss passen. Die Beschichtung muss dazu passen. Dann haben wir die lokalen Bedingungen. Wir möchten die Werkzeuge lokal natürlich herstellen. Local for local ist die Produktions- und die Vertriebsstrategie. Das ist natürlich riesige Ansprüche an das Werkzeug. Und dann muss man die richtige Geometrie natürlich auch noch finden. Ja? Also da muss die richtige Kantenpräparation drauf sein, die richtige Schnellkantenkorrektur, um das Werkzeug wirklich ins letzte Detail zu tunen, dass wir höchste Anforderungen haben.
Ja, ja, höchste Präzision, ist da geboten. Was glaubst du denn, wie wird sich denn der Consumer Electronics Markt in den nächsten Jahren entwickeln? Haben wir dann alle nur noch Brillen auf dem Kopf? Werden wir noch Hardware-Devices haben in Form von Smartphones? Was hoffst du nicht,
Brille? Dass jeder eine Brille auf dem Kopf hat und dann nur noch mit der Brille durch die Welt läuft. Wäre schon wichtig, dass wir die richtige Welt noch wahrnehmen. Mhm. Man darf sich natürlich nicht zu sehr ablenken lassen von irgendwelchen digitalen Geräten. Ja.
Aber lass uns realistisch bleiben. Lass uns doch vielleicht mal die Utopie spinnen. Wie wird das irgendwann aussehen? Hast du eine Idee? Werden wir uns was ins Auge einpflanzen lassen? Werden wir mit einem Kabel im Kopf rumrennen? Jetzt alle so, nee. Ja, ja, aber früher hat man auch gedacht, man kann nicht zum Mond fliegen.
Ja, kann gut sein, aber ich kann mir es noch nicht so richtig vorstellen. Ja. Dass also so ein Stück Kabel im Kopf haben oder so ein Mikrochip irgendwo einpflanzen lassen und dann wird alles analysiert. Ich weiß es nicht.
Ja. Du wirst dich wundern. Ich war mal auf einer Veranstaltung, da war ein Zukunftsforscher, der hat in der Hand, hat er sich einen Chip einpflanzen lassen mit einem NFC-Chip, um seine Haustür aufzumachen. Das ist für den ganz normal. Sagt er, am Anfang war es ein bisschen komisch, aber mittlerweile, ich kriege die Tür gut auf und für mich passt das so. Das sind natürlich merkwürdige Zukunftsvisionen, aber ich glaube, das Thema Smartphone, wie es ist, haben wir den nächsten großen Big Change vor der Tür, so wie damals irgendwie das iPhone auf den Markt kam und von analogen Tastentelefonen sind wir zur Glasscheibe gekommen. Denkst du, da kommt noch was?
Bestimmt wird irgendwann irgendeine neue Technologie kommen.
Game Changer.
Bestimmt, ja. Aber ich glaube eher, wenn wir zurück zu dem bekannten Handyhersteller zurückgehen, ich glaube, die arbeiten mehr an neuen Werkstoffen, ja. Mhm. Also neue Chassis-Materialien, wo natürlich auch wieder höhere Ansprüche Richtung Zerspannungsprozesse kommen, ja.
Mhm. Und da seid ihr gerne mit im Boot.
Da sind wir gerne mit im Boot, ja.
Du, ich bin total gespannt. Steffen, jetzt lassen wir uns nicht wieder 4 Jahre Zeit, weil ich glaube, schon in den nächsten 2 Jahren gibt es wahrscheinlich schon wieder große Überraschungen. Ich darf dich gerne nochmal einladen, oder?
Definitiv. Wir arbeiten täglich an der Weiterentwicklung von unserem Produktportfolio, die Werkzeuge besser zu machen. Wir sind, wie vorher auch gesagt, wir sind begeistert, wir sind begeisterungsfähig und wir möchten wirklich als Ceratizid die nächsten 2 Jahren uns einen richtig guten Namen am Markt machen mit unseren Roundtools.
Okay, also das ist ein schönes Schlusswort, das nehmen wir so mit. Apropos Schluss, es gibt in 2026 eine Ceratizid Innovation Playlist 2.0, die haben wir mal neu aufgesetzt, die andere war voll, hat der Norbert gesagt, Playlist ist voll, wir müssen mal neu durchstarten. Hast du dir spontan vielleicht auch einen Song mitgebracht, den du dir auf die Liste wünschst?
Schwierige Frage, ich habe lang überlegt, aber ich würde einen Klassiker aus meiner Jugend mit reinbringen.
Ja.
Fatboy Slim, Praise You.
Ah, gut, Fatboy Slim. Weißt du, wer das ist? Der Bassist von den House Martins.
Okay.
Ist wirklich so. Legt jetzt noch auf, großartiger Typ. Und ich fand die Platte damals großartig, ne?
Ich finde das Titelbild schon ja, cool.
Fatboy Slim. Also das Plattencover ist auch interessant, sagen wir es noch diplomatisch so. Großartiger Künstler. Und ich muss sagen, das war damals, so eine Musik gab es noch nicht so richtig. Das war was Neues. Tolles Album, nehmen wir gerne mit auf die Liste. Und es ist ja auch neu, dass Norbert und ich auch etwas wünschen dürfen. Nicht Norbert, um vielleicht jetzt etwa die Qualität der Playlist nach oben zu bringen, denn Norbert und ich sind eher Freunde der Rockmusik und Gitarre. Norbert, was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, weil eben Steffen auch angesprochen hat, hier Fatboy Slim und House Martins. Bassist, oder? Was war Bassist?
Der ist Bassist der House Martins.
Genau, die haben doch immer so A Cappella-Gesang auch.
Naja, gehabt, eine oder? Nummer, ja. A Caravan of Love, war genau. A Cappella, aber ja. Die Band grundsätzlich, gibt es eine schöne Doku, war einfach eine britische, heute würde man sagen Indie-Band, so, also, aber ganz toll, Sänger gut, alles gut.
Ja, mehrstimmiger Gesang auf jeden Fall und deswegen dachte ich mir spontan, wir könnten ja von den Beach Boys ein I Get Around nehmen, mit Hinweis zu den Round-Tools.
Round, round, get around.
I get around.
Oh, wir singen jetzt allerdings nicht im Podcast. Und ich würde sagen, weil es ja auch in der Produktion verschiedene Abläufe und Produktionsketten gibt, wünsche ich mir von Fleetwood Mac The Chain. Großartiger Basslick in der Nummer. Können sich alle gerne nochmal anhören. Tolles Album. Ich finde es eins der bestproduzierten Alben aller Zeiten. Ich stehe natürlich nicht alleine da mit der Meinung. Steffen. Ich danke dir für deinen Besuch, es hat großen Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, in dem Bereich, wo du dich dann auch verdingst, wird wahrscheinlich noch vieles passieren, auch gerade im Consumer-Bereich. Ich bin sehr gespannt, über was wir in den nächsten 1, 2, 3 Jahren mit dir sprechen, in Episode 380, Norbert. Machen wir das so? Steffen, wie geht's für dich heute weiter? Busy wahrscheinlich.
Ich habe noch ein paar Meetings und dann geht's heute Abend dann zurück. Meine Heimat, ja.
Vielleicht ein kleines Waldbad joggen?
Heute eher nicht.
Okay. Steffen, ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Da sind wir mit dem Steffen heute nochmal richtig ins Plaudern gekommen über die Werkzeuge, mit denen so unsere ganzen Consumer-Tech-Produkte hergestellt werden. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich fand es wirklich interessant. Alle relevanten Infos, wie gehabt, in den Shownotes. Wenn ihr Anregungen habt für unseren Podcast oder vielleicht mal ein Thema oder einen spannenden Gast vorschlagen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@ceratizid.com. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, tschüss und bye bye.